Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, mit der in den vergangenen Wochen, Monaten, im vergangenen Jahr eigentlich alle reden wollten. Und wenn man bei Google nur eingibt Virologin, dann kommt ihr Name sofort. Und der Witz ist, sie ist gar keine Virologin. Darüber werden wir gleich sprechen. Sie kennt sich aber trotzdem mit diesem Thema aus, womit sich im Moment viele beschäftigen. Und darüber werden wir natürlich sprechen. Ich freue mich sehr, dass Merlin Addo da ist. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heider.
Schön, dass Sie da sind. Erstmal müssen wir sprechen. Ich habe mich so gefreut, dass Sie da sind. Wir haben den Termin lange vorher abgemacht, weil ich dachte, wir können jetzt so Ende Februar können wir so ausklingen lassen und können so einen Rückblick auf die Pandemie machen. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich habe mich auch gefreut, weil natürlich, Sie können jetzt sagen, dieses Podcast-Studio, ich beschreibe es mal, wir sitzen uns ungefähr, was würden Sie sagen, 6 Meter?
Wir sitzen fünf, sechs Meter
voneinander entfernt und uns trennen 3 Plexiglasscheiben. Ich habe vorher 10 Minuten gelüftet, ist es okay so, also rein epidemiologisch?
Epidemiologisch ist das okay und vor allem werden wir ja nicht 10 Stunden in diesem Raum verbringen, sondern nur eine. Und insofern, das ist hervorragend. Abstände sind gewahrt, sehr gut.
Und das ist das Entscheidende ist tatsächlich die Zeit.
Nicht nur die Zeit. Wenn wir natürlich jetzt hier den ganzen Tag verbringen würden, ohne zu lüften, dann akkumuliert natürlich alles. Aber jetzt diese Stunde ist also wunderbar, wie
es ist. Wunderbar, das war wunderbar. Ich bin begeistert. Man sieht Sie ja auf vielen Plakaten in Hamburg zur Impfkampagne und dann natürlich die erste Frage: Sind Sie geimpft? Die Frage ist eigentlich, sind Sie doppelt geimpft? Weil Sie haben ja, Sie waren ja auch eine Testperson beim BioNTech-Impfstoff, glaube ich, ne?
Nein.
Nein, achso, okay.
Also ich bin tatsächlich noch eine Testperson. Und okay. Das ist ja so, dass nach dem Arzneimittelgesetz man nicht an den Studien teilnehmen kann, die man selber leitet. Und ich habe ja die BioNTech-Studie hier in Hamburg selbst geleitet. Stimmt. Und unsere DZIF, Deutsche Zentrum für Infektionsforschungsstudie, auch. Deswegen war das schon mal tabu. Und das ist auch leider immer für mein Team tabu. Die hätten nämlich gerne mitgemacht bei BioNTech. Und es gibt halt eine andere Studie, die nicht von mir geleitet wird. Und da bin ich dabei. Und da bin ich auch noch dabei.
Und wissen Sie schon, ob Sie tatsächlich einen Impfstoff bekommen haben oder ein Placebo?
Also das ist momentan der Prozess des Entbindens, weil jetzt natürlich Impfstoffe zugelassen sind und okay. Ich bin ja eigentlich in der ersten Priorisierung, deswegen läuft dieser Prozess gerade. Ich bin schon 2-mal geimpft seit September, sage ich mal so.
Okay.
Und wenn jetzt dieser Impfstoff tatsächlich auch zugelassen wird, dann dürfen die, falls ich den Impfstoff nicht bekommen haben sollte, in die Verum-Gruppe rübergehen. Das haben wir bei BioNTech auch so gemacht. Also wir haben ja auch bei BioNTech, es gibt ja immer 2 Gruppen. Eine Gruppe, die bekommen den richtigen Impfstoff und die andere Gruppe bekommt ein Placebo, ein Scheinpräparat. Und in dieser Gruppe waren natürlich auch 80-Jährige, ne? Die kann man ja jetzt nicht ungeschützt durch die Gegend laufen lassen. Und für unsere Studie oder die Studie, an der ich teilnehme, ist das auch geplant und das wird in den nächsten paar Wochen sich ergeben. Insofern bin ich gespannt.
Wir sind dann gerade schon bei den Impfstoffen und da gab es ja so viel Diskussion, die ich nicht ganz verstanden habe, denn ich erinnere mich im vergangenen Jahr, da gab es ja ganz viele, die gesagt haben, es wäre ein Wunder, wenn es einen Impfstoff schon Ende des Jahres gäbe. Und jetzt haben wir, da verbessern Sie mich gleich, einen Impfstoff, der so gut ist, wie ich es noch von keinem Impfstoff so mitgekriegt habe. Also diese Wirksamkeit von BioNTech, die ist doch auch im Vergleich mit vielen anderen Impfstoffen, die wir haben gegen andere Krankheiten, doch extrem gut, oder?
Ja, also es ist ein ganz, ganz komplexes Thema, aber da haben Sie recht. Also zum einen bin ich da ganz bei Ihnen. Also ich finde auch in dieser jetzt momentan oft sehr negativ geführten Debatte über Impfstoffe und wer wann zu wenig wie eingekauft hat und Impfstoffe zweiter Klasse, muss man ja immer noch mal bedenken. Wir sind jetzt ein bisschen länger als ein Jahr in der Pandemie und genau wie Sie sagen, vor einem Jahr haben wir A, nicht gedacht, dass wir so schnell einen Impfstoff überhaupt haben würden oder ob es überhaupt ob wir es überhaupt schaffen, einen Impfstoff herzustellen, der eine Schutzwirkung hat. Und die Regulatoren haben gesagt, wenn ihr es schafft, einen Impfstoff herzustellen, zu entwickeln, der 50% wirksam ist, dann lassen wir den schon zu. Ja. Jetzt haben wir 3 Impfstoffe, die weit über 50% wirksam sind. Und das ist natürlich eine große Errungenschaft. Und ich glaube, das müssen wir halt auch einfach mehr zelebrieren und uns nicht in diesen ganzen Streitigkeiten und Unsicherheiten so verzetteln. Das ist so eine Meinung. Dann sagen Sie, der Vergleich zu anderen Impfstoffen ist ein bisschen kompliziert. Es gibt natürlich Impfstoffe wie der Masernimpfstoff, der auch weit über 90% wirksam ist, oder der Ebola-Impfstoff, an dem wir hier in Hamburg ja auch mitgearbeitet haben. Der ist 97% wirksam und der schützt 97% vor Infektion.
Okay. Das heißt, man kriegt es definitiv nicht.
Genau. Okay. Und das ist natürlich jetzt, wir sind jetzt bei respiratorischen Erregern, da gehört jetzt halt unser Covid-19 dazu oder die Erkrankung. Und aber auch bei Grippe, das haben wir ganz viel schlechtere, das ist viel schwieriger, da Impfstoffe gegen zu machen. Und für so ein respiratorisches Virus einen 95%ig wirksamen Impfstoff zu haben, der gegen Erkrankung schützt. Das ist ja immer das, was auch in der Gesellschaft momentan ein bisschen vermischt wird. Also es ist ja so, dass wir noch nicht wissen, wie sehr er gegen Infektion schützt. Aber trotzdem, es ist ja eine großartige Errungenschaft, dass halt wir die schweren Verläufe, überhaupt die symptomatischen Verläufe um 70 bis 95% reduzieren können. Das ist großartig.
Wenn wir es mit der Grippe vergleichen, mit dem Grippeimpfstoff, das ist ja für viele, das kennen viele. Wie ist da eigentlich die Wirksamkeit?
Ja, also Sie wissen ja, dass die Grippeimpfstoffe jedes Jahr neu angepasst werden. Also da baut man halt zwei Buchstaben zusammen sozusagen, H so und so und N so und so. Jedes Jahr angepasst an das, was gerade in der Welt zirkuliert. Und je nach Jahr ist die Wirksamkeit zwischen 40 und 70%.
So, das heißt mit anderen Worten, auch der ein bisschen in die Kritik geratene AstraZeneca-Impfstoff kommt dann eher in die obere Charge. Trotzdem fand ich das bemerkenswert. Ich habe das jetzt diese Studien aus Israel gelesen. Es sind, glaube ich, 540.000 Menschen geimpft und untersucht worden mit BioNTech. Und davon, kann es sein, sind ungefähr eine Handvoll überhaupt ins Krankenhaus gekommen.
Mhm, ganz
genau. Und 24 haben es überhaupt gekriegt. Also da denkt man ja schon, wow, das ist ja irre. Und deshalb verstehe ich auch manche nicht, die jetzt zögern. Und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lassen sollte. Gerade gestern hatte ich mit der Biologin eine Diskussion, die sagte, ich bin doch kein Versuchskaninchen. Was sagt man den Menschen?
Ja, also das Thema Impfen ist ja auch schon vor der Covid-Pandemie ein riesiges Thema gewesen. Also wir hätten ja, wenn wir uns nicht mit der Corona-Pandemie beschäftigt hätten, letztes Jahr um Impfpflicht zu Masern diskutieren müssen. Mhm. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Facetten. Ich glaube halt, Impfstoffe sind tatsächlich ja Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Also die Tatsache, dass wir in Deutschland so leben, wie wir leben, ist auch zum großen Teil geschuldet der Tatsache, dass wir hier Standardimpfungen haben. Wir kommen natürlich jetzt auch immer weiter aus der Zeit raus, dass Menschen, die zum Beispiel Polio haben, irgendwo im Gesellschaftsbild unterwegs sind. Also ich habe das als Kind noch Leute gesehen, die gerumpelt haben und noch Polio hatten. Oder dass halt eine Mutter im Kindbett an Tetanus verstirbt. Das gibt es in Deutschland nicht mehr. Und jetzt sind wir in so eine Art von, ja, in Englisch würde man sagen, Complacency gekommen. Es ist ein Luxusproblem, dass wir sagen, nö, ich impfe meine Kinder nicht. Deswegen ist es sowieso schon ein komplexes Thema. Ich denke halt, und ich möchte auch gerade für die Corona-Impfstoffe sagen, ich bin unbedingt dafür, dass das eine freiwillige Impfung bleibt. Das ist auch gar nicht, steht gar nicht zur Debatte, dass das anders ist. Aber trotzdem, dieses Angebot anzunehmen, das kann einen Beitrag dazu leisten, dass wir aus dieser schwierigen Situation endlich mal rauskommen und dass man sich auch selber schützen kann. Und das sollte man doch wahrnehmen.
Und man muss noch mal einmal, Sie verbessern mich, wenn ich es falsch sage, einmal klar sagen, auch bei AstraZeneca, was heißt auch, also entscheidend ist, wenn du diesen Impfstoff hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen schweren Verlauf kriegst, ist quasi null.
Ganz
richtig?
Genau.
Egal welchen von den Impfstoffen, die zugelassen sind. Du kriegst keinen schweren Verlauf, du musst nicht ins Krankenhaus. Du kannst trotzdem das bekommen, aber du kriegst es dann viel abgeschwächter.
Genau, und also die Prozentzahl, wie wahrscheinlich ist es, das noch zu bekommen, das steht noch aus jetzt, aber ganz genau für diese schweren Erkrankungen, das ist in den Papers, in diesen wissenschaftlichen Veröffentlichungen sehr gut dargestellt. Für alle drei Impfstoffe hat es eine großartige Schutzwirkung, was schwere Verläufe und was halt einen Verlauf der Krankenhausaufenthalt beinhaltet. Angeht.
Gut, wir sprechen vielleicht nachher noch mal ein bisschen über das Impfen. Ich finde das Lustigste, müssen wir vorab klären, das wissen ja viele gar nicht. Virologin. Google sagt Marilyn Addo. Und Sie sind eine Infektiologin, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja. Infektiologin.
Ich habe geahnt, dass es irgendwie mit so einem. So, und Sie müssen mir jetzt mal erklären. Virologe, Infektiologin, Epidemiologe. Das sind, ich habe mir so versucht, ein bisschen reinzulehnen, da denkt man, das ist doch dasselbe von wegen. Das sind richtig. Großgetrennte, aber schon eigene Bereiche, die sich stark unterscheiden. Und ja. Sie können es am besten wahrscheinlich jetzt erklären.
Ich weiß gar nicht. Also es ist zum Teil ist es ein bisschen Semantik auch, ne, weil okay. da gibt es halt sehr viel Overlap, sag ich mal so, oder Überschneidung. Und also die Tatsache, warum ich das halt betone, ist zum einen, weil ich denke, dass die Virologen sagen, nee, die Frau ist doch gar keine Virologin. Und B, die Infektiologen sagen, warum, wir versuchen doch gerade einen Facharzt für Infektiologie auch jetzt endlich mal in Deutschland zu etablieren, während das in der ganzen Welt schon unterwegs ist. Und warum lässt du dich quasi vor das Virologie-Pferd spannen? Also das mache ich ja gar nicht aktiv, aber ja, genau. deswegen weise ich da ja öfter drauf hin. Also für mich ist vor allem der Unterschied, den ich damit klar machen möchte, dass, also wir haben ja Virologen und da sagen wir, fangen wir mit den Virologen an. Bei den Virologen gibt es Leute wie Herrn Streeck und Herrn Drosten, das sind Mediziner, die virologische Institute leiten, die Diagnostik machen und Forschung machen auch, aber gar keine Patienten sehen.
Genau.
Das ist für mich so der Mediziner-Virologe. Dann gibt es Frau Brinkmanns, die ist Biologin-Virologin, die kennt sich extrem gut aus mit Virologie und macht da Forschung, aber sieht auch keine Patienten. Die Infektiologen sind meistens Internisten, die halt klinisch aktiv sind. Und ich bin halt eine derjenigen, die halt auch Patienten sieht auf Station während dieser Pandemie und aber auch dann nebenher noch forsche. Also es gibt ja diesen Begriff Clinician Scientist, also forschende Ärzte und die Deutsche Forschungsgemeinschaft und überhaupt versuchen wir diese Spezies Mediziner mehr zu befördern, weil es halt gerade so dieses Interface zwischen Klinik und Wissenschaft so wichtig ist. Ne? Also, also mich motiviert das auch am Krankenbett stehen, sehr für meine Forschungsinhalte. Das macht mir Spaß und deswegen bin ich Forscherin. Andere Leute können das anders sehen und das ist genauso legitim. Aber deswegen gehe ich oft auf diesen Unterschied Infektiologe, Virologe ein. Ich glaube, das heißt vor allem, die Infektiologen sehen Patienten, aber sind auch in der Forschung aktiv. Die Virologen haben halt diagnostische und Klinikaufgaben in der Diagnostik, aber sind halt nicht am Patientenbett.
Das heißt, kann man überspitzt sagen, Christian Drosten ist eigentlich kein Arzt im landläufigen Sinne? Weil Arzt würde man immer sagen, der heilt Menschen.
Nein, das kann man nicht sagen. Okay. Also, wir haben alle Medizin studiert. Und
okay, ein Mediziner ist er, das ist klar. Ja. Wenn man jetzt sagen würde, ein Arzt wäre für mich immer jemand, der auch was mit...
Nee, aber es gibt den Begriff Laborarzt, also es gibt theoretische Fächer und der, ich meine, der Herr Püschel, der Rechtsmediziner, ist auch ein Arzt, also.
Sieht ja auch Menschen.
Bitte?
Sieht ja auch Menschen, der Püschel.
Genau,
nicht mehr lebend. Genau. Okay. Genau. Aber das ist interessant, weil vielleicht erklärt das manchmal schon den Blick der Virologen, der stark auf das Virus ausgerichtet ist, während ihr Blick dann sowohl auf das Virus als auch auf den Menschen, auf den Patienten geht. Karl Lauterbach, der Epidemiologe, nur reines Interesse. Der ist dann, wo ist da der Unterschied?
Ja, also Epidemiologen, da gibt es ja noch andere, das können auch Mediziner sein. Also genau. Das ist jetzt ein Politiker-Mediziner, aber es gibt ja auch im Helmholtz-Zentrum Herrn, also andere Wissenschaftler, die halt auch als medizinische Grundausbildung haben und dann halt Epidemiologie studiert haben. Es ist halt mehr ein theoretisches Fach, es ist halt die wissenschaftliche Ausrichtung. Also wir fangen alle, und die sind meistens auch nicht klinisch aktiv, oder zumindest den, die ich jetzt im Kopf habe, der ist nicht klinisch aktiv, sondern leitet die nationale Kohorte und machen halt große Studien, um halt nicht im Kleinen, sondern im Großen zu sehen, wie modelliert man, wie verhalten sich bestimmte Strömungen. Also das kann einmal die Virusvariante sein, aber das kann auch sein, welche Interventionen und welche Maßnahmen helfen, in welchen Szenarien. Und das ist ja, Epidemiologie ist ja auch wichtig außerhalb der Pandemie. Das war ja alles schon da, bevor Covid gekommen ist.
Ich kannte Christian Drosten, Henrik Streeck, das sagt ihr mir nichts. Und ich dachte, Lauterbach hat immer noch die Fliege um. Auf einmal, wie ist das jetzt für Sie? Auch für Sie ist ja, Ihre Bekanntheit ist ja extrem gestiegen durch Corona. Und wahrscheinlich kriegen Sie tatsächlich sehr, 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 sehr viele Anfragen von Menschen, die mit Ihnen reden wollen, viele Medien. Was macht das jetzt mit jemandem, der sonst ja wahrscheinlich eher, tendenziell eher im Hintergrund gearbeitet hat?
Ja, also es ist jetzt mal, also zum einen ist es nicht ganz meine erste Exposition.
Das stimmt. Ebola, genau, also das sagte ich. Also Sie kannte man, also Sie kannte ich auch, aber Christian Drosten kannte ich, was wahrscheinlich falsch ist, weil der ja auch in Sachen, gerade bei den SARS-Virien, total klar, Sie kannten durch Ebola. Hatten Sie mit EHEC damals eigentlich auch was? Ja, waren Sie auch dabei, ne?
Mit EHEC, da war ich noch nicht in Deutschland. Okay. Also das habe ich aus der Ferne beobachtet. Okay,
gut. Aber gut, durch Ebola kannte man Sie, genau. Also so ein bisschen ist es, aber jetzt ist es noch mal ein anderer Fokus.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich habe deswegen für mich war es letztes Mal stressiger. Also ich habe das, also weil da habe ich das komplett nicht kommen sehen.
Okay.
Und deswegen bin ich jetzt schon ein bisschen entspannter. es ist natürlich, hat es unser Leben schon sehr auf den Kopf gestellt, auch so der Fokus auf die Arbeit, also das, für das Team ist das auch nicht ganz einfach gewesen, halt auf einmal der Blick, quasi, dass jeder Schritt verfolgt wird, mehr oder weniger, aber ich glaube, wir versuchen halt insgesamt, und es hat uns, glaube ich, ganz gut durch dieses Jahr getragen, dass wir uns auf unsere Arbeit fokussieren und das Ziel nicht aus dem Augen verlieren. Das andere ist, und dann muss man halt priorisieren. Also das ist das, was man delivern muss. Ich habe ja mehrere Hüte an. Einmal die Wissenschaft und das Team dort zu leiten, dann das klinische Team hier gut durch diese Situation zu bekommen und alles andere muss sich dahinter einreihen. Und wenn man so da, glaube ich, bei sich bleibt, dann ist das, kann man da einen guten Weg finden. Aber und ich muss halt, ich sag mal, 95% der Anfragen halt dann absagen, klar, aber das ist dann halt so.
Kriegen Sie auch, wie das Hendrik Steg beschrieben hat, Christian Drosten, Karl Lauterbach stark, wobei die ganz anders sozusagen die Öffentlichkeit bedienen, sage ich mal. Ob Sie sie suchen, weiß ich nicht. Erleben Sie auch die Reaktion aus der Bevölkerung von Leuten, die Corona jetzt irgendwie nicht so richtig verstehen und von anderen Leuten? Also werden Sie da angefeindet? Gibt es da irgendwie böse Briefe? Gibt es da irgendwie Reaktionen auf der Straße?
Also ich würde sagen, es hält sich bei mir noch in Grenzen. Also es gibt keine Plakate, die auf irgendwelchen Querdenker Demos hochgehalten werden. Das finde ich schon schockierend, das zu sehen. Absolut. Also wie emotional diese Debatte und auch dieses der Dialog da geführt wird. Aber klar, ich habe natürlich auch in meiner Inbox böse oder auch mal, also mal böse, mal gut gemeinte, mal verrückte Anfragen. Ich habe auch so einen E-Mail-Folder, der heißt Covid Crazy. Da kommen viele von den Sachen direkt auch schon mal rein. Okay. Aber ich habe auch schon mal Drohungen bekommen und das habe ich dann auch weitergeleitet an unsere Abteilung für Sicherheit. Und dann kommt natürlich noch dazu, ich bin ja jetzt auch keine hellhäutige Wissenschaftlerin. Da kam natürlich auch schon mal in die Richtung halt.
Das kann ich gar nicht immer glauben, dass das ernsthaft eine Rolle spielt.
Noch. Also ich sage ja nur, was so, ganz Wahnsinn. Neutral, was so angekommen ist. Und jetzt vor kurzem hat mir jemand halt ein Bild geschickt, von dieser Kampagne für die Impfkampagne. Also ja. Ich überlege mir auch bei solchen Aktionen, bei denen ich dann mitmache, die müssen immer mit meinen Werten allein sein. Und ich bin jemand, der sehr wirklich, also auch vor Corona und immer schon, es liegt das Impfen mir sehr am Herzen, weil das wirklich die Intervention neben sauberem Wasser in der Welt ist, Impfen die Intervention, die meisten Leben gerettet hat, überall in der Welt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte eigentlich mein Gesicht nicht unbedingt überall an jeder Litfaßsäule sehen. Das war mir auch nicht klar, muss ich sagen. Wahrscheinlich hätte ich dann nochmal überlegt. Aber dann habe ich gesagt, zumindest stehe ich da für was mir wichtig ist. Ja. Und dann kann man das auch besser aushalten, wenn zum Beispiel, das ist mir letzte Woche geschickt worden, dann halt mir ein Bild geschickt worden ist, wo dann ein Kreuz auf dem Bild ist und Tod draufsteht. Also das ist jetzt, ne, das sind halt schon so Situationen, wie gesagt, aber da muss man halt, wenn man sagen, das ist eine Sache, die ist mir wichtig, da stehe ich für und dann gehört es halt mit zum Paket.
Trotzdem verrückt. Wie ist der Kontakt zu dieser Gruppe von Menschen, die im Moment so im Fokus stehen? Also die Wissenschaftler, die sich sehr stark mit dem Virus auskennen. Telefonieren Sie da einmal die Woche miteinander oder wie tauscht man sich da aus, die deutschen Wissenschaftler?
Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ebenen. Also ich arbeite ja mit Herrn Drosten im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung zusammen und deswegen haben wir auch vorher schon eng zusammengearbeitet. Ich würde jetzt mal sagen, wir tauschen uns nicht jede Woche aus, aber wir haben natürlich auch sehr unterschiedliche Bereiche. Ich bin mehr in Richtung Impfstoff, mehr in Richtung Viren und ab und an müssen wir halt in unserer Einheit, in der wir arbeiten, halt uns austauschen. Und wir haben uns auch schon dieser Pandemie schon mal persönlich getroffen. Und da musste ich noch schmunzeln, weil da unser Kollege Herr Becker in Marburg gesagt hatte, ja, wir können uns ja im Café treffen. Und hat gesagt, du kannst dich doch mit dem Christian nicht im Café treffen, das kannst du gleich vergessen. Und da haben wir uns dann halt
Geht das wirklich nicht mehr? Weil der so erkannt wird über von jedem?
Ja, das Gesicht ist ja überall gewesen. Und demnächst haben wir uns dazu entschieden, uns dann halt für diese Besprechung in Ruhe halt in so einen Konferenzraum im Hotel einzumieten. Okay. Das ging dann ganz gut. Mit Herrn Streeck haben wir halt gemeinsam in Amerika lange Jahre gearbeitet, aber jetzt und hier tauschen wir uns eigentlich nicht so viel über die Pandemie aus. Wir haben halt in unseren eigenen Kreisen, also die Impfstoffgruppe, die telefoniert gefühlt zweimal die Woche miteinander. Dann haben wir auf der klinischen Seite, arbeiten wir ja mit dem RKI eng zusammen. Da gibt es einen Arbeitskreis, der nennt sich STARKOP, das sind die Zentren, wie wir auch hier in Hamburg eins haben, die sich mit hochinfektiösen Pathogenen auskennen und auch behandeln würden. Und da haben wir wöchentlich eine Telefonkonferenz, was die Lage in Deutschland so angeht. Dann tauschen sich halt München, Berlin und diese ganzen Zentren halt aus. Von der gleichen Gruppe oder vom RKI auch geleitet, gibt es eine eine Gruppe, die sich nur mit Therapien für Covid-19 halt beschäftigt. Und da gibt es über 500 Substanzen, die in klinischen Prüfungen sind. Und da muss man sich wöchentlich austauschen, klar, weil man natürlich auch mal gefragt wird, so, und wie ist es mit Colchicin und wie ist es mit Vitamin D und wie ist es mit Ivermectin? Und das kann man, glaube ich, nur in so einer Expertenrunde halt die Evidenz dann angucken und sagen, so, ja, hier geben wir eine quasi eine Empfehlung und hier sagt man, die Daten reichen noch nicht aus.
Für Sie, das ist ja das, was ich mir vorher überlegt habe in diesem Gespräch, für Sie ist das ja eigentlich gar nicht so eine unnormale Situation wie für uns alle. Weil Sie kennen das ja mit Pandemien. Oder? Oder ist es tatsächlich, weil für uns kommt das wie aus dem Nichts. Für Sie ist es ja jetzt ja, wenn man ganz böse ist, ist es Ihr Beruf. Also Sie sind so. Trotzdem, wann war Ihnen klar, boah, das Ding wird so viel größer als das meiste, was ich erlebt habe? Weil es ist mit Ebola nicht zu vergleichen, wobei Ebola natürlich in der Intensität und in den Todesfällen natürlich eine ganz andere Nummer war. Ja. Aber wann war Ihnen klar, oh, da kommt jetzt was, was wir so noch nicht hatten?
Ja, das ist ganz kurios, weil da muss ich oft dran denken. Wir mussten im Deutschen Zentrum Infektionsforschung sozusagen einen Wiederholungsantrag schreiben und begründen, warum wir uns in dieser Einheit für Emerging Viruses oder Emerging Infections vor allem mit Viren beschäftigen. Genau. Und dann haben wir gesagt, naja, weil Viren halt Pandemien auslösen. Also das haben wir dann so freundlich zurückgeschrieben. Und dann kann ich mich sehr gut daran erinnern, es gibt ja so eine Art Emerging Infectious Ticker, nennen wir den. Also das ProMed Mail nennt sich das. Da kam halt die erste Nachricht, ein neues Coronavirus in China. Und diese Nachricht habe ich dann weitergeleitet an denjenigen, der das mit, oder die Gruppe, mit denen wir das geschrieben haben, gesagt, so guck mal, siehst du, da ist unsere Rechtfertigung. Wir sagen doch, neue Viren sind das, was halt neue Pandemien machen
kann. Das heißt, da gab es jemanden, der das in Frage gestellt hat und gesagt hat, vielleicht können wir da ein bisschen Geld sparen und brauchen das gar nicht mehr, diese Einheit?
Nee, so nicht? So, da war noch nicht, der Geld in den Amt gedreht, okay. Aber es wurde halt, nein, es war konstruktive, ein konstruktiver Vorschlag gemacht worden, wollte nicht auch mal mit Bakterien,
okay, also, okay.
Weil EHEC ist ja ein Bakterium.
Genau. Auch,
ne? Und dann und sicherlich, natürlich kann da auch Forschung, muss da auch Forschung gemacht werden, aber EHEC und Covid-19 kann man jetzt auch nicht vergleichen. Ne? Also es ist ja auch zum Teil EHEC ist ja eher ein Problem der Nahrungsmittelhygiene gewesen und nicht jetzt, also sind ja verschiedene Paar Schuhe. Also jedenfalls haben wir das da argumentiert und ich kann mich halt noch sehr gut erinnern an diese E-Mail, die ich geschrieben habe. Und habe aber dann auch eher gedacht, würde nochmal so ausgehen wie bei MERS. Also MERS-Coronavirus haben wir ja auch, da war ich wirklich in den Startlöchern und habe gedacht, so, oh, das wird jetzt wie SARS, das geht über die ganze Welt.
Okay.
Und dann ist ja da nichts passiert. Ja. Oder stimmt nicht, es ist ein Coronavirus, das halt eine hohe Mortalität hat, bis zu 40%. Aber dafür hat es bisher halt nur so 3000 Menschen angesteckt. Genau. Aber das wusste man damals noch nicht. Und da hatte man sehr viel Angst, weil man dachte, Mensch, dieses Virus ist halt in Saudi-Arabien unterwegs, in Mekka und Medina, wo halt Millionen Menschen hinpendeln und dann kann sich sowas schnell über die Welt verteilen. Das ist dann halt nicht geschehen. Und ich hatte aber für das neue Virus, das hieß ja damals noch nCoV-19.
Achso, das war okay, nCoV.
Okay. Ja, das hieß New Coronavirus. Okay. Zuerst sollte es Wuhan-Virus sein, dann habe ich gelesen gesagt, auf Gottes Willen, so darf es nicht heißen. nCoV-19 hieß es, glaube ich. Und dann wurde es halt umbenannt im Januar in SARS-CoV-2 und dann die Erkrankung dann in Covid-19. Okay. Also das war, wie gesagt, ich habe noch meine ganzen ersten E-Mails, hieß es noch anders. Aber ich hätte niemals kommen sehen, obwohl ich wirklich seit Jahren, ich bin ja als Professorin hier in Hamburg angekommen für Emerging Infections, also sowas beschäftige ich mich damit und habe halt auch immer Vorträge gehalten. Wir müssen uns vorbereiten auf sowas wie zum Beispiel die 1918-Grippe, dass halt ganz schnell sich sowas ausbreiten kann. Das, als es dann da war, habe ich es aber auch nicht erkannt ganz am Anfang. Und erst als es dann tatsächlich in München angekommen ist, da habe ich gedacht, so
jetzt. Wann sind Sie das erste Mal nach Hause gegangen und haben zu Ihren Kindern gesagt, Kinder, da kommt was auf uns zu. Also es gibt diese Anekdote von Christian Drosten, dass er irgendwie seine Freundin oder eine Bekannten gesagt hat im Januar, ab März werden wir über nichts anderes mehr sprechen als über Corona in Deutschland. Wann war Ihnen das so, dass Sie dachten, oh, das ist jetzt eine andere Dimension und nach Hause gekommen und sagen, Kinder?
Also wir haben ja halt in dieser Gruppe vom RKI halt mit dem Webasto-Ausbruch eigentlich angefangen, unsere sehr regelmäßig auszutauschen. Und da haben wir also eigentlich ja seit Ende Januar haben wir uns vorbereitet und gesagt, das ist nicht mehr aufzuhalten, das wird unweigerlich in Deutschland sich ausbreiten. Mit was für einer Vehemenz und das dann tatsächlich dann Realität geworden ist und wie das unser Leben beeinflusst hat, das hat, glaube ich, keiner so richtig vorhergesehen. Das halt, und wenn mir jemand gesagt hätte, 2019 auf dem Weihnachtsmarkt, ja, nächstes Jahr Weihnachten oder nächstes Jahr oder werden in Deutschland alle Masken tragen, dann hätte ich gesagt, sag mal, geht's noch? Also niemals werden in Deutschland alle Masken tragen.
Aber das ist irgendwie, finde ich, total beruhigend, weil man immer, also wenn selbst die größten Experten das nicht erwartet hätten, dann ist es irgendwie, finde ich, eine beruhigende Erkenntnis. Bei Ihnen finde ich es immer so schön, deshalb höre ich Ihnen immer so gern zu, Sie wirken bei allem, was passiert, sehr zuversichtlich. Immer noch zuversichtlich?
Ja, auf jeden Fall.
Weil andere wirken, also deshalb kann ich, Entschuldigung, den Lauterbach nicht mehr sehen, weil ich weiß, der Lauterbach, egal was ist, das hat gestern, ich weiß nicht, bei Maybrit Illner war der Oberbürgermeister von Rostock und der hat ein schönes Beispiel gebracht, der hat gesagt, ich wusste, dass der Lockdown verlängert wird, weil ich wusste, am 16. Dezember, als sie gesagt haben, wir treffen uns Anfang Januar wieder, wenn die Zahlen hochgehen, werden die Politiker sagen, der Lockdown muss verlängert werden. Wenn die Zahlen stagnieren, werden die Politiker sagen, wir können jetzt noch nicht öffnen. Wenn die Zahlen runtergehen, werden die Politiker sagen, das dürfen wir nicht gefährden, wir müssen den Lockdown verlängern. So, und bei Ihnen klingt das immer so, Leute, bleibt ruhig, es geht auch irgendwann wieder vorbei. Woher kommt diese Zuversicht?
Also das hat uns ja die Historie schon auch so ein bisschen gezeigt. Also erstmal grundsätzlich ist es halt vielleicht auch eine Grundeinstellung, in einer Katastrophe oder in einer ganz schwierigen Situation muss man erstmal ja runterkommen. Also genau. Das hilft ja nichts, wenn dann auch noch dazu man Öl ins Feuer gießt und halt panisch wird. Sondern also meine automatische Reflex ist halt, wenn so eine Situation kommt, und natürlich waren wir da auch alle angespannt. Also wir mussten ja das Krankenhaus halt fertig machen und wussten auch nicht so richtig, was auf uns zukommt und wie behandelt man das. Das ist natürlich schon alles aufregend, aber da muss man im Grunde genommen erstmal einmal tief durchatmen und da muss man, glaube ich, eher mal runterfahren. Und das ist vielleicht so meine Grundeinstellung. Und dazu kommt natürlich auch, man kann das sicherlich nicht ganz eins zu eins vergleichen, aber es gab ja schon Pandemien in der Welt und da spreche ich ja häufig drüber. Also die Pest, die 1918 spanische Grippe, wie sie genannt wird. Und die hat ja 50 Millionen Menschenleben gefordert. Und wenn man sich jetzt halt mal medizinhistorisches anschaut, die hat 2 Jahre gedauert, 3 Wellen, und dann war sie vorbei. Und da gab es nicht die ganze Technik und Technologie und Wissenschaft, die wir jetzt haben.
Und keinen Impfstoff, oder?
Und keinen Impfstoff.
Und da war sie trotzdem vorbei, ja.
Ja, und man muss ja auch sagen, wir sind ja, also 2019 war ja der Status post, also war ja nach 2018 Influenza-Grippe. Also wir haben ja da ein ganz normales Leben geführt, obwohl halt 100 Jahre vorher so eine Jahrhundertpandemie unterwegs war. Also insofern, wir kommen da auch wieder raus. Wir sind auch ein Land, das halt ein extrem gutes Gesundheitssystem hat. Und wir haben natürlich jetzt enorme Einschränkungen und mir geht das Herz zu allen, die jetzt finanziell leiden müssen und Geschäfte gehen zugrunde und Künstler und das, you name it. Das ist ja wirklich eine Tragödie, genau. Aber trotz allem, wir sind in Deutschland, glaube ich, noch gut aufgestellt. Wir werden da auch wieder rauskommen und hoffentlich können wir die dann auch wieder unterstützen. Aber es ist schwer vorauszusagen, wann ist jetzt der Zeitpunkt. Deswegen habe ich mich da auch immer zurückgehalten.
Sie haben bei uns im Abendblatt mal die WHO zitiert und da habe ich auch, wir haben Sie gefragt, wann wird das Ganze vorbei sein? Und da haben Sie gesagt, die WHO sagt, das dauert 2 Jahre. Also haben wir jetzt ungefähr die Hälfte rum. Das heißt, man muss sich schon darauf einstellen, dass es noch das ganze Jahr auf jeden Fall uns begleiten wird. In welcher Intensität können wir jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall. Und dann kann es aber auch tatsächlich vorbei sein.
Ja, also ich denke auch, also da bin ich schon auch bei Kollegen wie Herrn Strick. Also wenn Leute denken, dass das Virus nicht mehr nachzuweisen ist auf der Welt, das ist nicht realistisch. Genau. Also wir werden in eine postpandemische Phase eintreten, wo das halt wahrscheinlich ein Erkältungsvirus oder sein wird wie die Grippe oder wie halt 10% der Erkältungen, die wir jetzt haben, sind ja Coronaviren. Ne? Also und mit denen beschäftigen wir uns halt auch im Winter wieder. Und jetzt hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, halt mit Impfstoffen da großen Einfluss zu nehmen. Inwiefern wir diese dann anpassen müssen, das ist natürlich, jetzt müssen wir sehen.
Ist aber auch ein normaler Prozess, weil Grippeimpfstoffe werden jedes Jahr angepasst, oder?
Ja, also Grippe ist nochmal ein ganz anderes Tier, sage ich mal. Die können viel mehr sich verändern. Und deswegen hatten wir zunächst gesagt, man hofft, dass man das nicht machen muss. Aber jetzt sehen wir natürlich mit diesem hohen Infektionsgeschehen, gibt es halt jetzt schon Mutationen. Also insofern werden wir da wahrscheinlich anpassen müssen. Aber je weniger Infektionen es gibt, desto weniger werden wir auch anpassen müssen.
Ist da eigentlich sind diese RNA Impfstoffe, sind die ein Vorteil, wenn man die schneller anpassen kann als die Vektorimpfstoffe?
Ja, also insgesamt ist das natürlich ein großer Durchbruch in der Technologie. Wenn sich diese, so wie es jetzt aussieht, als so wirksam und sicher langfristig erweisen, dann ist das halt eine ganz großartige Möglichkeit, halt innerhalb von 6 Wochen können da neue Impfstoffe hergestellt werden, weil das halt ein synthetischer Prozess ist. Die Vektorimpfstoffe können auch angepasst werden, aber da wird ja im Grunde genommen nochmal das Ganze in ein Virus eingebaut und das Virus muss dann noch hochgezüchtet werden. Mhm. Das ist ein bisschen komplexer. Da dauert es wahrscheinlich bis mehr, also Monate, vielleicht einige Monate, aber es kann dann auch angepasst werden. Und ich glaube, momentan auch diese ganze Diskussion, welchen Impfstoff soll ich noch für den anderen noch warten? Ganz ehrlich glaube ich, dass wahrscheinlich in der Zukunft es sein wird, dass man diese beiden Impfstoffe
mischt. Also nicht mischt, sondern immer, also dass man...
Genau, also ja. es gibt schon Studien, die sind, und zwar zwischen BioNTech und AstraZeneca, die laufen schon mit verschiedenen Armen. Zuerst Vektor, dann mRNA. Zuerst mRNA, dann Vektor. Vektor, Vektor, mRNA, mRNA. Es wird alles verglichen. Und ich glaube, in einigen Monaten werden wir wissen, was der beste Ansatz ist. Und es hat sich schon gezeigt, bei anderen Impfstoffen, zum Beispiel einer der Ebola-Impfstoffe, ist auch ein Vektorimpfstoff, der aus 2 Komponenten besteht. Also eine ist ein Adenovirus und die andere ist ein anderer Virus. Und das wird halt kombiniert, um da die breiteste Immunantwort zu generieren. Also da wird sicherlich noch viel kommen.
Das heißt also nochmal für alle, wenn man die Chance hat, einen Impfstoff zu bekommen, nicht fragen, einfach nehmen.
Ne? Genau, und man vertut sich nichts. Also das, man wird, das kann sehr gut sein, dass in der Zukunft es sein wird, dass man dann halt macht, man kriegt jetzt AstraZeneca und dann macht man das erstmal durch und dann kriegt man noch später ein mRNA zum Boosten, dann für die Variante. Das ist alles noch sehr ergebnisoffen, aber in die Richtung bewegt es sich gerade.
Ich freue mich, meine Eltern werden am Sonntag geimpft. Darf ich die dann eigentlich schon, ich habe jetzt gelesen bei BioNTech? Wie sagt man eigentlich?
Ich sag mal
BioNTech. Nach der ersten Impfung schon ein Schutz von 83%? Das heißt, können die Kinder schon wieder sehen nach 2 Wochen?
Ja, es ist ja meine
Enkelkinder.
Bitte?
Die Enkelkinder. Können meine Eltern ihre Enkelkinder schon wieder sehen nach 2 Wochen?
Ja, also wir sagen natürlich immer, der höchste Schutz ist erreicht, wenn beide Impfungen gegeben sind. Es ist immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Ne?
Und also warten wir die 3 Wochen nochmal ab.
Würde ich sagen.
In der Pandemie, was war für Sie die größte Überraschung?
Jeden Tag Überraschung.
Aber so die, wo Sie dachten, ich habe nochmal, also für mich, oder was war die größte Frage? Für mich, also jetzt als jemand, der sich echt da total für interessiert hat und nach wie vor interessiert, war immer die Frage, was ist mit den Kindern? Das hat mich, weil man weiß, bei Grippe sind Kinder ein totaler Treiber. Hm. Wenn man Kinder in der Kita hat, dann weiß man, ich weiß noch, das erste Kita-Jahr, da war ich praktisch nur krank, weil die Kinder schleppten irgendwelche Viren nach Hause und dann sagte die Kita-Leitung, ja, das ist ganz normal, Sie müssen jetzt erstmal die Viren in unserer Kita kennenlernen. Hm. Ich sage, was passiert jetzt? Also Sachen, auch andere Sachen, ich weiß gar nicht, ob es immer alles Viren waren, Hand, Fuß, Mund ist auch ein Virus, ne? Hm. Ja, so. Die Kinder, warum hat man so lange nicht gewusst, welche Rolle die Kinder spielen und weiß man es jetzt in der Zwischenzeit eigentlich gesichert?
Ja, ich bin ja nicht der totale Experte für diese Fragestellung und es gibt halt da verschiedene Daten, aber viele von diesen Daten sind natürlich erhoben worden im Kontext vom Lockdown. Ne? Und ich glaube, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Insgesamt scheinen Kinder ja weniger schwere Verläufe zu haben. Es gibt kaum Todesfälle in Kindern, obwohl wir jetzt auch ein schwer krankes Kind auf Station haben. Mhm. Also da müssen wir, glaube ich, auch noch viel lernen. Ne? Und wie die aufs Infektionsgeschehen eine Auswirkung haben, da streiten sich ja auch die Experten. Und ich kenne jetzt die aktuellen Stellungnahmen der DGPI, da bin ich hier nicht so tief drin, weil es ist ja schon hart genug, in seinem eigenen Bereich up to date zu bleiben, weil ja jeden Tag auf irgendeinem Preprint-Server 20.000 Papers neu ankommen. Aber ich glaube, das wird noch spannend werden. Ich glaube, viele Experten überlegen halt, was jetzt eine Strategie ist, um die Kinder wieder an Präsenzunterricht heranzuführen. Ich glaube, das hat uns, glaube ich, als Gesellschaft auch weitergebracht. Also die Digitalisierung der Schulen wäre wahrscheinlich in 10 Jahren noch nicht so weit vorangebracht worden. Und ich habe halt bei meinen Kindern erlebt, dass halt auch da wirklich ein großer Sprung gemacht wurde, was jetzt halt Selbstständigkeit und Umgang mit Medien angeht. Ich war ja eher auch jemand, der das nicht unbedingt gefördert hat und dass meine Tochter jetzt Zoom-Konferenzen selber anstellen kann. Das ist und halt sich dann regelmäßig jetzt mit ihren Freundinnen trifft, morgens um 9 treffen die sich, machen FaceTime an und machen gemeinsam Hausaufgaben. Das hat mir das Herz geöffnet, wie toll und selbstständig die das dann halt auch machen und wie diszipliniert die das auch auf den Weg bringen.
Kinder werden noch nicht geimpft, schlicht, weil es noch keine Tests gab, also weil es noch keine Studien gibt, wie der Impfstoff auf Kinder wirkt?
Ja, es ist ja so, also diese Studien sind ja und durchlaufen ja verschiedene Phasen. In den ersten Phasen werden immer nur ganz gesunde, junge Menschen, und diesmal wurde das schon auf ältere Menschen mit stabilen Vorerkrankungen ausgeweitet. Frauen und Kinder und schwangere Frauen und Kinder gelten als vulnerable Populationen. Also insofern dürfen die nie in der ersten Reihe geimpft werden.
Also da heißt es jetzt nicht Frauen und Kinder zuerst, sondern Frauen und Kinder zuletzt. Okay.
Das ist nämlich ganz interessant im
Grunde genommen. Das wusste ich nicht, okay.
Und dass halt erst Sicherheitsdaten von Erwachsenen da sein müssen, bevor man halt in Kinder gehen kann. Der einzige Impfstoff, der jetzt ja schon in unter 18-Jährige verimpft werden kann, ist der von BioNTech, und zwar ab 16. Die haben aber eine Kinderstudie, die jetzt läuft, bis von 12 bis 16. Und AstraZeneca hat gerade letzte Woche, glaube ich, preisgegeben, dass sie auch eine Kinderstudie planen. Und da geht es von 6 bis 16.
Das heißt aber, zum Verständnis, 0 bis 6-Jährige würde man grundsätzlich nicht impfen mit so einem Impfstoff?
Also momentan, also das ist ja so ein Prozess. Also bei Ebola zum Beispiel, da hat man angefangen, erstmal bis 12 bis 16, da hat man gesehen, das ist da sicher, dann geht man runter im Alter. Ah, okay. Also das ist jetzt nicht so, dass man die nicht impft, aber das ist momentan, laufen die Studien halt in einer anderen Altersklasse. Bei mRNA-Impfstoffen wissen wir das natürlich noch nicht so viel, wie das mit Kindern also vertragen wird, aber für diese zum Beispiel den AstraZeneca-Vektor, der ist halt schon mal für Malaria und für Tuberkulose schon in Neugeborenen gewesen. Mhm. Also weil in Malaria sind ja gerade Kinder unter 5 diejenigen, die schlimmen Verläufe haben. Insofern gibt es da schon Sicherheitsdaten und Immunogenitätsdaten für den Vektor, natürlich nicht für SARS-CoV-2, aber das, viele Leute sagen so, oh, das hat so viele Nebenwirkungen, und ob das sicher ist für Kinder, der Vektor, der war schon in Kindern.
Wann werden wir damit rechnen können, dass Kinder großflächig, komisches Wort, also dass mehrere Kinder, viele Kinder geimpft werden können? Wird das also dieses Jahr noch sein?
Also ich gehe davon eigentlich aus, dass das eher, also für BioNTech vielleicht Ende des Jahres, vielleicht so um Dezember. Also das ist jetzt auch nur eine Schätzung, aber für die anderen Impfstoffe erst im...
Ist es wichtig, die Kinder zu impfen? Weil ja, damit man die Schulen wieder öffnen kann? Oder reicht es, dass die Lehrer alle geimpft sind?
Das sind ja alles so Fragen, die ja noch, also die so im Hintergrund haben, was ist das Ziel des Impfens? Momentan ist unser Ziel des Impfens, das Gesundheitssystem zu entlasten. Wir impfen die Alten, die schwere Verläufe haben, die auf Intensivstationen landen, die sterben. Wenn man die Kinder impft, die haben keine schweren Verläufe. Mhm. Es gibt ab und an mal ein Kind, das einen schweren Verlauf hat, und natürlich gibt es auch Kinder, die halt Grunderkrankungen haben, und vielleicht würde man die auch gerne schützen. Genau. Insofern für die, aber das ist natürlich eine ganz kleine Gruppe. Die Leute, die jetzt sagen, wir wollen Kinder impfen, die denken ja, wir machen jetzt alle Schulen. Aber momentan, also ich finde, es ist noch wichtig, dass wir abwarten, zu wissen, wie viel Schutz vor Infektionen gibt denn dieser Impfstoff. Ein Impfstoff ist ja immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Mhm. Die Kinder haben natürlich weniger Nutzen davon, 95% vor Erkrankung geschützt zu sein, weil die sowieso keine Erkrankungen kriegen.
Stimmt. Ne? Und wenn sie es dann weitergeben, dann wäre es egal. Entscheiden wir, wenn der Impfstoff... aber die ersten Studien zeigen, dass wahrscheinlich es nicht weitergeht, also nicht im großen Stil weitergegeben wird. Ne?
Also es gibt in der AstraZeneca-Studie zum Beispiel ein Unterpunkt, diese Studien sind ja zum Teil nicht gepowert für solche Fragen, aber da gibt es so eine Zwischenanalyse und eine kleine Analyse, wo drin steht, dass 50% der Infektionen auch verhindert wurden. Mhm. Das wäre schon toll. Also wenn jedes zweite Kind durch die Impfung dann nicht mehr infektiös sein kann und nicht angesteckt werden kann, dann ist natürlich die Risiko-Nutzen-Abwägung einer Impfung schon eine ganz andere, als wenn halt... Also sag mal, Worst-Case-Szenario wäre ja, man impft und es gibt in beiden Gruppen die gleiche Anzahl von Infektionen, nur die Geimpften erkranken nicht. Dann haben die Kinder natürlich nichts davon und auch die Gesellschaft nicht unbedingt. Genau.
Dann wäre es nämlich umgekehrt nur wichtig, dass alle anderen, also die Älteren, geimpft sind, damit sie es nicht kriegen, stimmt. Und dann müsste man die Kinder nicht impfen. Das heißt, die Reihenfolge, wie wir es jetzt machen, ist schon sehr sinnvoll.
Ja, also wir müssen ja priorisieren und wir müssen gucken, was wollen wir jetzt gerade verhindern. Wir wollen halt verhindern, dass wir so viele Todesfälle haben, dass unsere ältesten Mitbürger oder die Vorerkrankten halt versterben. Und das Gesundheitssystem belastet wird. Und das ist ja ganz toll, dass wir das jetzt schon machen können.
Merken Sie das schon, dass Sie weniger ältere Leute im Krankenhaus haben und weniger schwere Verläufe bei Älteren?
Also insgesamt haben wir weniger, also gehen ja die Zahlen in Hamburg auch zurück, wie zum Glück, wie überall.
Aber die Intensivstation habe ich gesehen, das ist immer so zwischen 80 und 90 noch so. Das ist so ein Wert, der wirkt wie festgefroren seit ein paar Wochen.
Das ist natürlich so ein bisschen was halt immer ein bisschen hinterherhängt, weil die Leute sind ja nicht nur einen Tag auf Intensiv, sondern die bleiben halt bis zu 12 Tagen, 13 Tagen, ich glaube, so 10 Tage ist das Mittel auf Intensivstation. und brauchen halt dann auch viel länger, da wieder aus dem Krankenhaus zu kommen. Die gehen ja auch am nächsten Tag dann nicht wieder spazieren. Das stimmt. Also bei uns auch im UKE ist immer, wir haben noch nicht geschafft, unter 20 zu kommen. Also es sind immer 20 fest auf der Intensivstation. Wir haben halt so wenig Patienten, dass ich jetzt nicht sagen würde, sind noch weniger ältere Patienten da. Also es sind andere Patienten da, die kommen zum Teil für irgendeine andere Erkrankung und werden halt bei Aufnahme dann gescreent und sind dann asymptomatisch Covid-positiv und liegen dann trotzdem bei uns, haben gar keine respiratorischen Probleme, aber kamen, was weiß ich, für eine Knieoperation oder was auch immer. Also es ist schon ein anderes Kollektiv. In der ersten Welle hatten wir im Grunde genommen nur Leute, die halt symptomatisch und sehr schwer krank waren mit Covid und haben deswegen bei uns gelegen. Jetzt haben wir auch viele, die durch Zufall
kommen. Aber so der Eindruck ist, es wird besser gerade in dieser älteren Gruppe. Das ist doch schon mal, ist schon mal eine gute Nachricht. Sie müssen einmal kurz jetzt mir erklären, der jetzt jemand, der fanatisch jetzt diese Zahlen anguckt und immer ganz stolz war, dass Hamburg so weit da vorne mit dabei war und auch immer zu meiner Frau gesagt hat, guck mal, der R-Wert ist 0,9. Das heißt, alle 4 Wochen halbiert sich das. So, plötzlich stagniert es. Obwohl der R-Wert, heute glaube ich 0,94, gestern 0,85 und so. Was ist da los? Warum geht es nicht? Also gerade in Hamburg geht es nicht weiter runter. Ich habe gesehen, Baden-Württemberg nähert sich so den 40. Wenn Schleswig-Holstein, Flensburg und Schleswig-Flensburg nicht hätte, dann wären die auch wahrscheinlich schon unter 40. Was passiert da gerade? Warum gehen die Zahlen nicht weiter runter, obwohl der R-Wert ja unter 1 ist?
Das würden Sie einen Epidemiologen fragen. Okay. Also die Infektiologin sagt, ich weiß es auch nicht.
Aber verblüfft es Sie tatsächlich? Also,
ja, auf der einen Seite verblüfft es mich, auf der anderen Seite macht es mich halt auch ein bisschen, also ich bin eigentlich nie besorgt, aber ich schaue mir das schon kritisch an, weil es ist ja so ein Plateau und es geht halt jetzt gerade nicht weiter runter und jetzt müssen wir halt gucken, was dahinter steckt und ist das halt vielleicht schon ein Mutationsgeschehen, das da sich irgendwo ausbreitet. Das wird ja momentan auch sehr gründlich untersucht. Insofern halte ich da auch ein bisschen die Luft an.
Wir müssen mal über die Mutation sprechen, weil die einen sagen, es könnte eine neue Pandemie in der Pandemie beginnen, weil diese Mutationen ansteckender sind. Einige vielleicht auch gefährlicher, offensichtlich die Mutation, die bei uns, diese B117, sag mal B117 oder B117?
Nee, B117.
Ist offensichtlich ansteckender, wobei man da auch mal vorsichtig sein muss, diese Zahl, die mal im Raum war mit 70%, das hat irgendein Politiker erzählt, ich glaube, es ist zwischen 0,22 bis 0,39 könnte der R-Wert steigen. Punkte, richtig?
Ja, also 35% sagt man eigentlich.
35%.
Also da wurde ja ursprünglich gesagt, 50-70%, das ist zu hoch. Die wissenschaftliche Publikation dazu, die spricht eher von 35%. Aber trotzdem, das ist natürlich schon.
Heißt nochmal so, ganz einfach, wenn wir jetzt einen R-Wert von 0,94 haben. Und das heißt 35% obendrauf, dann wären wir schon wieder, wenn das so wäre, in einem extrem exponentiellen Wachstum, das an das erinnert, was wir vor Dezember gehabt hätten, richtig?
Genau.
Also ist schon eine schwierige Situation jetzt in der Pandemie. Und ich habe immer gedacht, wenn jetzt die Mutation nicht gegangen wäre, dann würden wir tatsächlich könnten wir wahrscheinlich relativ entspannt auf die kommenden Monate blicken, ne? Mit Impfstoff und wie wir es runtergekriegt haben.
Ja, ganz genau. Also ich hatte ja auch in meiner Fantasie gedacht, dass Skiurlaub möglich wäre im März, aber das muss ich dann, und ich glaube, das ist auch zum Teil der Mutationsgeschichte geschuldet, also dass wir halt einfach die Zahlen noch nicht weit genug runter haben. Das müssen wir jetzt total engmaschig beobachten und ich glaube, es ist auch mal wichtig zu sagen, also diese Mutationen, auch die Mutationen können sich nur verbreiten, wenn Menschen zusammenkommen. Also die Viren können ja nicht alleine leben. Deswegen fand ich auch immer ganz schön diesen Spruch, wir sind die Pandemie. Also das Virus braucht uns und wenn wir nicht halt diese Kontakte haben, dann kann es sich auch nicht weiter verbreiten. Und weil so viel Angst vor den Mutationen da sind, die gleichen Maßnahmen, die wir gegen das Wildtyp-Virus haben, die wirken natürlich auch gegen die Varianten, also Mutation hört sich immer so spacey an, die Varianten, also Variants of Concern heißen die eigentlich, oder erst hießen sie Variants of Variants under Investigation und jetzt sind sie Variants of Concern geworden.
Okay.
Und es ist natürlich schon bedrohlich, nicht bedrohlich, aber man guckt sich halt die Zahlen an und muss es jetzt sehr englisch beobachten und hier gilt es jetzt nochmal ganz extrem, dass wir da die Ketten nachverfolgen und versuchen, das so im, zu containen, dass wir halt nicht wieder eine dritte Welle bekommen. Mhm. Ne? Und diese Variante, die Sie gerade genannt hatten, ist ja eine, die zwar ansteckender ist, und das ist fraglich, ob es auch schwere Verläufe gibt, aber das ist noch nicht so klar belegt. Mhm. Also das sind ja diese Preprint-Publikationen, die ich gerade genannt hatte. Aber unsere Tools, also die Impfstoffe, wirken da sehr, sehr gut gegen, im Gegensatz zu der südafrikanischen Variante, die da wahrscheinlich problematischer ist, aber die ist ja zum Glück bei uns noch nicht so präsent. Wir haben momentan mehr mit der britischen Variante zu tun.
Und da muss man sich das Virus so vorstellen wie ein Mensch, oder? Das Virus will eigentlich auch nur überleben. Und wenn es dann merkt, es trifft auf jemanden, wie die Mutation, wie passiert das? Es trifft auf jemanden, der das schon mal hatte, das Virus. Oder das Virus trifft auf jemanden, der geimpft ist. Und dann versucht es, das zu umgehen? Oder wie entstehen so eine Mutation?
Ja, also die Mutation zum Beispiel in Südafrika ist ja entstanden, bevor es Impfstoffe gab. Sondern,
okay.
Also das ist ja im Oktober gekommen. Und okay. Dann haben sie ja gesehen, dass dann, als sie die Impfstoffe ausgerollt haben, haben sie nicht mehr gewirkt. Aber es ist natürlich schon so, es ist ein Zwischenspiel zwischen dem Immunsystem und dem Virus. Also das Immunsystem macht Antikörperantworten, die Druck auf das Virus ausüben. Und das Virus versucht halt dann, sich dem auszuweichen. Also
genau,
Immune Evasion. Okay. Ne? Genau. Und das kann aber der ganz normale Körper, also der Körper selber machen. Das können Antikörper machen, das können auch Impfstoffe machen, aber der Körper selber macht das auch. Und so sind die wahrscheinlich entstanden.
Muss das Virus nicht eigentlich ein Interesse daran haben, uns nicht umzubringen? Denn wenn, sehen wir jetzt mal an, so ein Virus, es würde 100% der Betroffenen umbringen, dann wäre es ja selber tot.
Ne, genau. Also deswegen ist ja auch SARS-CoV-2 so gefährlich, weil es so viele asymptomatische Infektionen gibt. Deswegen kann es sich ja so enorm stark verbreiten. Das ist ja genau der Gegensatz zu dem MERS-Coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome, wo 40% der Leute sterben und die sind todkrank. Und die laufen halt nicht auf den Kiez rum und feiern. Ne? Das ist insofern ist dann halt das Potenzial, das weiterzugeben, doch sehr viel geringer.
Und was ich damit sagen will, aber das Virus wird es irgendwann, weil es selbst ein Interesse daran hat zu überleben, immer harmloser werden? Ist das ein Automatismus bei Viren grundsätzlich?
Auch Frage für einen Virologen. Damit beschäftigt sich ja der Herr Drosten sehr viel mit Virusevolution. Es ist ja oft bei uns jetzt auch so in der Pandemie rausgekommen, dass es ganz schwierig ist, so komplexe Verhalte in so einem Statement zusammenzufassen. Aber auf jeden Fall ist es ein ganz interessantes Spiel. Zum Beispiel bei HIV war es so, also bei chronischen Infektionen ist das sehr gut etabliert. Ich habe ja lange mich auch mit HIV beschäftigt, dass halt dieser Immundruck dazu führt, dass es halt ausweichen muss und die Ausweichvarianten, die sind weniger schädlich. Mhm. Das Immunsystem haut dem Virus eine über und deswegen kann es entweder schlechter replizieren oder sich schlechter verbreiten. Bei akuten Infektionen ist das nochmal ein bisschen anders. Und in akuten Infektionen in einer Population, die es noch nie gesehen hat. Also deswegen gibt es ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Wie finden Sie denn, ist Deutschland bisher durch die Pandemie gekommen?
Also ich bin beeindruckt davon, was die Gesellschaft an Disziplin aufgebracht hat, diese ganzen Maßnahmen mitzugehen. Mhm. Das ist jetzt ein echt langes Jahr gewesen. Wir haben ja Bestnoten bekommen in der ersten Welle. Jetzt die zweite Welle wird von außen, habe ich jetzt gestern in der New York Times gelesen, durchaus kritischer angeschaut. Aber insgesamt denke ich, es gibt ja so ganz klare Indikatoren. Wir haben nie zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie Situationen gehabt wie in Bergamo oder in Portugal, dass unsere Patienten keine Betten bekommen haben. Wir haben immer Kapazitäten gehabt im Gesundheitssystem, obwohl das natürlich einen großen Preis an Erschöpfung und an Kraftanstrengung für das Personal gefordert hat. Und da möchte ich auch nochmal sagen, das ist wirklich großartig, was wir für medizinische Pflegekräfte und Ärzte hier im Kampf vorne an der Front hatten. Das ist beeindruckend, was da geleistet wurde. Und dass schwierige Entscheidungen sind in der Politik, wie rechtsrum, linksrum, quasi auf der Basis von ganz wenig Daten, das ist auch klar. Ich denke, wir müssen natürlich am Ende der Pandemie kritisch gucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Aber gerade diese Diskussion um die Impfstoffe meiner Meinung nach ist es ein schlechter Zeitpunkt, jetzt hier Schlammschlachten zu beginnen, wo große Verunsicherung in der Bevölkerung unterwegs ist und wir noch nicht aus dem Ganzen raus sind. Danach können wir gerne sagen, so, also das ist nicht gut gelaufen und das müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Und das müssen wir wirklich auch mitnehmen, weil das wird sicherlich nicht die letzte Pandemie sein. Hoffentlich erleben wir nicht nochmal eine Jahrhundertpandemie wie diese.
Aber alle 100 Jahre ist okay, aber nicht in 5 Jahren. Hätte man im November, Dezember was anders machen können, hätte uns so ein schneller, harter Lockdown, aber hätte Fahrradkette, was soll's, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja lange in Amerika gelebt und das ist so das klassische Monday Morning Quarterback. Also sonntags sind ja immer die Footballspiele, ne? Und dann der Monday Morning Quarterback, der weiß immer alles besser. Also ich glaube, es wurde zumindest alle Anstrengungen gemacht in der Zeit, die Daten, die man hatte, so zu synthetisieren, zu sagen, so, wir glauben, dass es die richtige Richtung ist. Dann kann man natürlich nachher sagen, so, ne, wäre jetzt besser links abgebogen und nicht rechts. Das ist.
Aber gut, Sie haben recht, im Nachhinein ist es. Und man sieht ja, Stichwort USA ist toll, finde ich. Also in den USA ist ja, glaube ich, B117 die vorherrschende Variante in der Zwischenzeit. Und ich staune, wenn ich auf die Kurve aus den USA gucke, da war man ja so 200, 300.000 Infektionen am Tag gewöhnt. Das sind auf einmal nur noch 70.000. Also seit Joe Biden Präsident ist, geht diese Kurve. Das hat, glaube ich, mit Joe Biden nichts zu tun. Aber ich finde, das macht einem Mut, weil man hat immer das Gefühl, dass die Amerikaner so richtig nichts dagegen getan haben oder zu wenig. Und auf einmal geht auch da die Kurve runter. Sie haben es gerade mit Ihren Kolleginnen erzählt. Das würde mich interessieren, weil auch natürlich für alle ist das anspruchsvoll. Und ich habe hier auch manchmal Diskussionen, ne? Abendblatt seit einem Jahr im Homeoffice, schwierige Situationen. Und sagt dann immer, Leute, aber vergleicht uns mal mit dem, was zum Beispiel Sie und Ihre Kollegin machen müssen. Was mich interessieren würde, ist, wie hält man die Stimmung dann hoch? Wie nimmt man den Leuten diese Angst vor der Erschöpfung, dieses Ich kann nicht mehr? Das ist ja für Sie auch eine Herausforderung, die es wahrscheinlich so noch nicht gegeben hat.
Ja, also vor allem so die lange Dauer, ne?
Genau.
Also was natürlich schon auch besonders ist, dass halt auch in solchen Situationen man immer eher sieht, wie halt entweder eine Nation oder eine Institution oder ein Team auch zusammenrücken kann. Also so ein Team wächst ja auch an solchen Herausforderungen. Also zum Beispiel die Taskforce im UKE, das war natürlich auch eine tolle Sache zu sehen, was halt in ganz kurzer Zeit bewegt werden kann. Wenn wir morgens beschlossen haben, wir brauchen nachmittags eine Abstrichambulanz, dann war mit einer Abstrichambulanz mit IT und allem drum und dran dann auch geöffnet, weil halt alle an einem Strang gezogen haben. Das hat natürlich auch schon viel positive Energie gegeben. Also für mich war das auch eine der großen Herausforderungen, zu schauen, dass keiner sich da erschöpft und irgendwo ins Burnout rutscht, weil während alle anderen, es ist ja natürlich auch so extrem gewesen, alle anderen sitzen zu Hause und sagen, sie entschleunigen.
Und schön, Homeoffice ist auch mal schön, herrlich.
Ja, oder also genau. Schreiben Bücher oder so. das ist natürlich dann auch nochmal so ganz anders. Und die haben natürlich auch ihr Leben und deren Kinder sind auch im Homeschooling etc. pp. Also für mein Laborteam oder für die mittlere Etage habe ich tatsächlich auch so ein Resilienz-Coaching angefangen mit denen. Und ansonsten, das ist ja auch was wir sonst normalerweise halt auffangen im Miteinander oder abends Kicker spielen, habe ich gerade gesehen, haben sie auch einen hier stehen, oder grillen im Garten des Bernhard-Nocht-Instituts, all das fällt ja auch weg. Und deswegen haben wir versucht, so auch so Togetherness-Momente irgendwie zu schaffen und unsere virtuelle Weihnachtsfeier gemacht und solche Sachen. Ich glaube halt, man muss halt gucken, dass man die positiven Elemente halt versucht zu stärken, so gut halt geht, füreinander da zu sein. Und also Teamgeist ist auf jeden Fall da, auch dann anerkennt, was da für eine Leistung erbracht wird. Und die sind ja alle hoch motiviert, ne? Und dann auch die Zuversicht, das hat auch irgendwann mal ein Ende.
Wenn wir auf dieses Ende jetzt gucken, mit jedem Tag nähern wir uns diesem Ende, das kann man sagen. Ja. Aber was sind jetzt für Sie die entscheidenden Faktoren dafür? Ich würde mal drei Beispiele nennen, dann sagen Sie einfach, wie Sie das einschätzen. Schnelltest, Impfung, Wetter. Welche Rolle werden die drei Faktoren in den nächsten 1, 2, 3 Monaten spielen?
Also Impfung, jeder Tag des Rollouts wird uns wird einen Impact haben. Ich habe immer gesagt, also wir impfen uns nicht aus der Pandemie alleine raus, sondern es ist eine Säule des Kampfes gegen die Pandemie und eine ganz wichtige. Und da tun sich ja jetzt auch wirklich nochmal neue Perspektiven auf, weil ja rechts und links jetzt wieder mehr Impfstoff da ist. Schnelltests, denke ich, wird wichtig sein, um Öffnungsstrategien für die verschiedenen Bereiche zu etablieren. Wie genau man die einsetzt, das muss man sich wahrscheinlich sehr genau überlegen und da wird ja auch schon viel diskutiert. also gerade für den Bereich Schule, aber auch für den Bereich Kultur kann man sich ja da sehr gute Modelle überlegen. Für mich steht und fällt das Ganze allerdings jetzt ein bisschen mit der Beobachtung der Mutationen, also das muss man, glaube ich, oder mit der Varianten, das muss man, glaube ich, nochmal sehr genau sich anschauen. Aber das Wetter, also wir haben ja gesehen, ich habe jetzt tatsächlich, hat mir heute jemand ein Foto geschickt und ich habe gesagt, das muss 2019 gewesen sein, weil letztes Jahr ist es nicht möglich, dass wir draußen gesessen haben irgendwo im Restaurant. Aber tatsächlich, es war August 2020. Ich glaube, dass im Sommer wir schon eine Entspannung haben, weil dann, wie wir auch sonst auch Entspannung haben mit Erkältungsviren. Leute sind mehr draußen, wir sind nicht so eingefärscht. Also insofern wird das Wetter schon eine Rolle spielen, obwohl natürlich dagegen gesagt wird, auch Australien, da ist es heiß, dann die haben auch Ausbrüche. Also es ist jetzt nicht so eine, wenn das Wetter schön wird, dann ist alles gut. Also es gibt ja doch Bereiche in der Welt, die wirklich gutes Wetter haben und auch große Probleme. Aber die beiden Komponenten, Schnelltest und Impfung, halte ich für sehr wesentlich und dann müssen wir die Varianten beobachten.
Genau, und lieber jetzt nochmal zu versuchen, die 7-Tage-Inzidenz so tief zu drücken, wie es irgend geht?
Ich denke, das wäre, wir wären gut, würden gut dran tun, wenn wir das jetzt nochmal durchhalten, weil es wäre so schade und schlimm, wenn wir das auf den letzten Metern verspielen. Das kommt mit, also ich vergleiche das mit ein bisschen mit unserem Weltumsegler.
Ja,
das hat mir das Herz gebrochen.
Genau, ja.
So ähnlich kommt mir das, das wollen wir ja nicht. Ne? Und deswegen.
Vor allem, man vergisst immer, dass wir tatsächlich im Sommer, im August, glaube ich, eine Inzidenz von unter 5 hatten. Wir waren in Hamburg, ich erinnere mich an eine Schlagzeile. Beim Abendblatt ist Hamburg nächste Woche Corona-frei, weil wir hatten da, glaube ich, noch 3 Fälle oder 4 Fälle.
Genau, und wir hatten auf der Station gar keine Fälle mehr, gar keinen im Krankenhaus mehr für mehrere Wochen. Und das vergisst man eigentlich, dass wir da mal waren. Ich glaube, dass wir uns in diese Richtung auch bewegen können. Wie gesagt, mit der Variablen, was machen diese die Varianten? Also wenn wir das eingedämmt bekommen und nicht dann da ein unkontrolliertes Geschehen haben, dann könnte das genauso aussehen in diesem
Jahr. Wir kommen allmählich zum Ende, keine Sorge. Sie müssen mir noch mal sagen, was kann denn jetzt jeder am besten tun, um das Geschehen runterzuhalten? Also klar, am besten ist gar kein Kontakt. Die Virologen sagen, wenn es nach uns geht, niemanden küssen, niemanden umarmen, niemanden treffen, dann hat kein Virus eine Chance. Weiß man in der Zwischenzeit eigentlich ziemlich genau, welche Maßnahmen was bringen und welche nicht? Dass man sich dann auch konzentrieren könnte und sagt, das mache ich auf keinen Fall und da kann ich ein bisschen unvorsichtiger in Anführungsstrichen sein?
Also das so aufzuweichen, das finde ich jetzt schwierig. Also wir haben ja unsere AHL-Regeln und
die nehmen wir mal als Gesetz an. Aber dann gibt es ja so Situationen, wo man denkt, also okay, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Soll ich jetzt zum Zahnarzt gehen, wenn ich keine Schmerzen habe? So, weil theoretisch würde ich denken, beim Zahnarzt mache ich so macht man eine Zahnarztprophylaxe, die man ja immer macht. Und dann sitzt man da und denke ich, dann sitzt du da eine halbe Stunde mit dem Mund offen, in einem Raum, wo vielleicht vorher auch jemand mit einem Mund offen lag, da hast du so. Also ein ganz einfaches Beispiel. Macht man das jetzt oder macht man das jetzt nicht? Oder lässt man solche Sachen lieber nach?
Nee, also tatsächlich ist es so, dass wir gerade ja befürworten, dass die Leute ihre ganzen normalen Routineuntersuchungen weitermachen sollen. Also die sowieso nicht dahin gehören, die sollen ruhig zu Hause bleiben, aber das gehört ja für mich zur normalen Routine. Ich war selber am Dienstag beim Hausarzt und bin Tetanus geimpft worden. Also,
Sie gehen zum Haus? Wieso können Sie das nicht schnell selber machen?
Nee. Nein, man muss ein fremdes Auge drauf haben.
Wie jetzt ernsthaft? Nee, das hätte nicht jemand im Krankenhaus machen können, dass er hier, hau mir schnell die Spritze rein? Nee.
Also wie gesagt, ich finde es ganz gut, dass man sagt, so ich gebe die Verantwortung für meine Gesundheit in andere Hände. Natürlich mache ich das auch selber, und ich gucke mir natürlich die Laborwerte an. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man das macht.
Okay, das stimmt.
Okay. Also insofern, welche Aktivitäten sollte man vermeiden? Also das sind ja geschützte Räume. Das sind also gerade in den medizinischen Einrichtungen. Also die haben wirklich alle Vorkehrungen.
Also da geben, sagen wir mal, medizinische Einrichtungen. Tipp von Ihnen, einfach so weitermachen wie bisher.
So weitermachen wie bisher. Also natürlich keine unnötigen. Also die
Zahnarztprophylaxe würde man ja sagen, ja, kann man machen, muss man. Also wenn so Zahnreinigung meine ich.
Ja, ich weiß. Aber das würde ich, also das gehört ziemlich so wie Vorsorgeuntersuchungen.
Ne? Okay, also, also Hautscreening, sowas zum Beispiel. Genau, okay.
Genau, also weil das ist ja noch was, das wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig erfassen, was alles halt an Kollateralschäden in der Medizin auch noch kommen wird. Also wir sehen zumindest gefühlt jetzt größere Tumoren, weil Leute nicht zum Arzt gegangen sind. Also wir haben am Montag uns Röntgenbilder angeguckt, da denkt man so, das gibt's doch gar nicht. Ja? Also ich glaube, die Allgemeinmediziner haben das auch schon sehr deutlich formuliert. Also Leute haben wahrscheinlich weiter fortgeschrittene Krebserkrankungen, mhm. weil die diese ganzen Vorsorgesachen nicht Klar. gemacht haben. Also das sollte man jetzt schon wieder beginnen. Aber halt solche Happenings wie halt, wo man halt Leute trifft, die man nicht kennt. Also ich denke auch, man hat ja mittlerweile so einen geschützten Kreis von genau. Freunden, sage ich mal so, in dem man sich bewegt. Trotzdem natürlich im Rahmen der Verordnung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf irgendwelchen Rodelhügeln dann halt so Flashmobs hat, das ist natürlich eine Situation, die hat man nicht unter Kontrolle. Oder wenn man an der Elbe jetzt da vor Strand Pauli oder was auch immer, da ganz viele Leute halt mingeln und auch Jugendliche, ja. das ist ja so ein Kontingent, die auch dann natürlich auch eine schwere Zeit haben und vielleicht das auch noch mal ein bisschen lockerer sehen und auch sagen, ja, wir werden ja nicht krank. Ne? Also, dass man solche Situationen, wo man nicht die Kontrolle hat, ich meine jetzt gar nicht halt, ich gehe mit meiner Freundin in den Park oder befreundete Familie wirft sich den Ball zu oder sowas, das sind ja Situationen, die low risk sind, aber halt diese großen Mengen oder am so Strandversammlungen.
Klar, das ist klar. Treffen Sie sich mit Freundinnen, Freunden noch privat?
Also ich habe ja sehr wenig Zeit momentan für sowas und,
das ist gut, ja.
und freue mich halt dann auch wirklich so mit Familie und Partner halt dann die kostbare Zeit zu verbringen. Aber ich finde es natürlich auch total wichtig, Freundschaften zu pflegen. Also ich bin ganz im regelmäßigen Austausch mit meinen vier besten Freundinnen über WhatsApp, die leben aber auch in der Nation verteilt okay. und gehe halt dann mit Freundinnen um die Alster zum Beispiel.
Genau. Also
mit einer Freundin, dann trifft man sich kurz durch einen Kaffee und dann geht man spazieren. Das ist so.
Man ist, witzig auf einmal, ich bin immer früher so ein großer Spaziergänger gewesen und ich habe nie jemanden überreden können, mit mir spazieren. Oh, du mit deinen Spaziergängen, heute wollen sie alle.
Ja.
Also und irgendwie alle, das ist ja eine gute Sache. wenigstens mit einem, selbst mein Patenkind ist neulich mit mir 1,5 Stunden spazieren gegangen.
Oh, toll.
Das war sehr schön. Ganz zum Schluss vielleicht noch ein bisschen die Rolle der Wissenschaftler in dieser Pandemie. Wenn Sie da jetzt so nach einem Jahr drauf gucken, sehr zufrieden, ganz zufrieden, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen?
Also der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
Rinnen, habe ich Wissenschaftler gesagt, ich wollte Wissenschaftler. Ich versuche immer tatsächlich jetzt das im Wechsel zu gebrauchen, aber.
Nee, das ist ja. jetzt klein.
Nee, aber das ist ein interessanter Punkt. Weil tatsächlich, also wenn man jetzt an Wissenschaftlerinnen denkt in der Krise, da denkt man an Sie, an Melanie Brinkmann.
Sandra Ziesek. Susanne Herold.
Ja, aber Sie sind Susanne Herold, habe ich schon gar nicht mehr auf dem. Also, so und dann bei den anderen denkst du sofort Drosten und Streeck und Kekule und gut, bei Lauterbach weiß man immer nicht so richtig. Wieler, das war auch schon, das fand ich interessant, das war auch schon wieder stark männerdominiert. Obwohl, sie verbessern mich, im medizinischen Sektor in der Zwischenzeit doch Frauen die Mehrheit bilden. Zumindest in den Studien an der Universität. Medizinerinnen sind, glaube ich, 55% aller Menschen, die Abschlüsse machen, sind Frauen. Ich weiß nicht, wie es im Krankenhaus ist. Das hat mich überrascht, weil...
Aber das, also ich bin überrascht, dass das Menschen überrascht, weil das ist, die Pandemie hat eigentlich, das finde ich auch irgendwie spannend, weil die Pandemie hat genau... die Finger in die Wunde der Gesellschaft gelenkt. Das war ja nicht, also das ist halt diese Debatte um, es gibt so wenig Frauen in Führungspositionen. Das war vor der Pandemie auch schon genauso, aber jetzt war es halt sichtbarer. Also es gab ja gerade so letztes Jahr eine große Debatte darüber, warum sind so wenig Expertinnen sichtbar. Und das hat mich fast schon so ein bisschen irritiert, weil das hat genau reflektiert, so wie es halt in der Uni aussieht. Wer sind die Expertinnen? Das sind berufene Professorinnen. Wie viele berufene Professoren gibt es? 20%. Oder wenn man Glück hat, 25%.
Auch in der Medizin? Das ist nach wie vor in der Medizin? Okay. Ja.
Also jetzt UKE hat irgendwie 25% berufene Professorinnen W3. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass halt auch mal 50-50 bei Markus Lanz in der Tagesschau sitzen, abgesehen davon, ob man dann da sitzen möchte. Aber
ist das nicht aber noch ein interessanter Punkt? Ich habe auch immer dann den Eindruck, wir haben es mal diskutiert, dann ging es um ein Interview mit Ihnen und dann hatte eine Kollegin gesagt, ja, Frau Addo macht ein Interview. Sie hat uns aber gesagt, sie macht jetzt ein Interview und dann macht sie erst mal 2 Monate keins. Also, was Sie vorhin gesagt haben, Sie haben ja viel zu tun und müssen dann viele Anfragen ablehnen, während die einige Männer, sagen wir mal, dann doch, wo man dachte, forscht er eigentlich auch oder kümmert er sich auch um irgendwelche Patienten? Weil der sitzt ja in jeder Talkshow. Bei Karl Lauterbach frage ich mich, wann macht der Politik? Vielleicht ist es, der sitzt da und sagt, wir müssen die Kontakte reduzieren. Dann denke ich, fang mal bei dir an. also ist es auch ein Thema, dass dann Männer dann wieder zack, Kamera an und dann stehen die Männer schon da und reden?
Ja, es ist ja auch ein komplexes Thema. Ne? Also das muss auch, ist, glaube ich, auch individuell unterschiedlich. Sind ja auch nicht alle. Ich meine, der Christian Drosten ist ja auch nicht mehr so viel zu sehen da. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auch nur ein Mann-Frau-Geschichte. Und man muss halt, ich glaube, man muss für sich selber halt überlegen, wo hat man das Gefühl, ist hat man den meisten Impact oder wird man in dem Moment am meisten gebraucht? Und dann muss man das halt für sich bewerten. Und wie gesagt, dadurch, dass halt bei mir Forschung, also ich bin falsch angefangen, also Familie, Forschung und Krankenversorgung halt alle irgendwie Raum finden müssen, dann ist mir das schon wichtig und ich sehe auch das als einen Auftrag, da auch mitzugestalten in der Wissenschaftskommunikation und wenn man da einen Beitrag leisten kann. Wir sind alle berufene Professoren, sind auch aus der öffentlichen Hand finanziert und das ist das sehe ich als Verpflichtung für mich auch an und das gehört zum Job dazu und das mache ich auch gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dann einen Beitrag leisten. Und ich denke, es gibt Formate, wo ich das Gefühl habe, da erreiche ich Leute, die man vielleicht anders nicht erreicht und es war auch für mich spannend, jetzt mal so auf TikTok solche Sachen zu machen oder auf Tagesschau, Instagram halt einfache Fragen zu beantworten. Aber ich muss halt überlegen, wenn ich halt diese ganzen Facetten in meinen Tag unterbringen möchte und wie gesagt auch noch halt mich der Familie so widmen, dass da nicht alles untergeht, da kann ich nicht nach Berlin fahren, mal schnell in der Talkshow. Und dann muss es halt, ist in der Priorität halt einfach niedriger und fällt dann von der Liste im Zweifelsfalle. Und es gibt ja andere Leute, die das dann bedienen können. Und man hat natürlich jetzt auch die Gelegenheit, dann auch so sich für Sachen einzusetzen, die einem wichtig sind. Also ich habe jetzt ja dann, und das, was ich auch toll fand, es gab dann halt ja Anfragen für Science Media Center, Fact News. Da habe ich gesagt, das ist halt was, da brenne ich für, da mache ich, das geht dann auch ein bisschen höher in die Priorität. Oder gegen Antisemitismus, da habe ich auch gerne mitgemacht. Und das muss man halt so ein bisschen triagieren, da hilft mir auch unsere Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, das so ein bisschen auch zu sondieren. Und ich habe auch ein Knopf, den man habe ich damals in Amerika im Kinderladen gekauft. Ich glaube, der ist eigentlich für Eltern, dass die so No sagen, wenn Kinder sagen, ich möchte gerne Süßigkeiten oder was. Und es gibt irgendwie in 50 verschiedenen Arten No, 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 kann man draufdrücken. Okay. Und das muss ich, glaube ich, auch hier einfach noch mal häufiger machen, sagen No. Und es ist okay, dann jetzt das abzusagen und vielleicht passt es ein andermal besser.
Insgesamt aber, Wissenschaft hat sich gut geschlagen in Deutschland in diesem Jahr? Ja.
Also Wissenschaft von dem, was geleistet wurde wissenschaftlich, ist es wirklich ein hervorragendes Jahr gewesen. Und ich hoffe, dass wir da auch noch die Ernte eintragen, weil so eine Gelegenheit gerade für den Impfstoffbereich werden wir nie wieder haben, dass jetzt bald wahrscheinlich 6 Impfstoffe zugelassen sind, die Wirksamkeit gezeigt haben. Und dann gibt uns das die Möglichkeit zu verstehen, wie funktionieren die Impfstoffe
und zwei eigentlich. Und zwei davon aus Deutschland, ne? Wenn Sie, ja, genau. Ja. Das ist ja auch, wenn man sich überlegt, Christian Drosten war derjenige, der den ersten Test entwickelt hat und BioNTech waren diejenigen, die das ersten Impfstoff. Das ist ja auch für Deutschland, wo man immer sagt, wie gut ist eigentlich der Wissenschaftsstandort Deutschland? In dem Fall würde man sagen, wirklich Weltspitze und plus Gesundheitssystem, wo ja man auch immer nicht genau wusste, wie belastbar ist das eigentlich. Da würde man auch sagen, absolute Champions League. Also deutlich besser als in der Fläche als in den USA zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Also und dann ist natürlich auch nochmal die Rolle der Universitätsmedizin. Ne? Genau. Also dass diese Erkenntnisse, die ja BioNTech jetzt in diese erfolgreiche Impfstoffentwicklung gegeben hat, sind ja aus öffentlicher Hand gefördert worden vor einigen Jahren in Mainz. Und dass jetzt mal am Ende dieser Geschichte dann diese öffentliche Förderung dann in so einer Erfolgsgeschichte mündet, ist natürlich hervorragend und sollte uns auch Argument weiter sein, halt diese Art von Universitätsmedizin und universitärer und öffentlicher Forschung halt weiter auch zu unterstützen. Also man fragt sich ja sonst, manchmal wird ja so da gefragt, ist das wirklich sinnhaft? Aber ich glaube, das war jetzt mal ein gutes Argument, dass halt das vielleicht manchmal ein bisschen dauert, bis da Früchte getragen werden, aber dass das schon ein gutes Investment ist und sicherlich auch die Welt, und ich habe das ja durchaus von Amerika aus beobachten können, weil meine Freunde halt gesagt haben, Mensch, wie habt ihr das geschafft? Und wie gesagt, in den USA wird halt BioNTech gerade verimpft. Genau. Ne? Das ist natürlich.
Die sagen nur, das ist das Pfizer-Medikament, ne? Also die Amerikaner. Ja. Ja gut, so ist ja nicht so schlimm. Allerletzte Frage. Der Impfstoff, an dem Sie selbst forschen, wie ist da der Stand? Können Sie schon sagen, wann der kommen wird? Braucht man jetzt überhaupt noch weitere Impfstoffe? Wenn man denkt so, mein Gott, wenn wir 6 Impfstoffe haben, jetzt demnächst wahrscheinlich, das muss doch reichen für die nächsten 10, 20 Jahre.
Das habe ich ja auch am Anfang immer schon gesagt. Also es sind ja über 250 genau. Impfstoffkandidaten in der Entwicklung gewesen. Und wir brauchen natürlich keine 250 Impfstoffe. Aber irgendeine Zahl zwischen 6 und 10 ist sicherlich nicht verkehrt. Wir haben ja auch nicht für die anderen Indikationen, die wir jetzt schon haben, für Hepatitis B oder Grippe oder so, haben wir ja auch nicht nur einen Impfstoff, sondern mehrere. Ne? Ja. Auch, wir sehen ja jetzt, was halt oft limitierend ist in der Impfstoffentwicklung ist ja tatsächlich die Herstellung, ne, und die Herstellungskapazitäten. Also wenn man jetzt nur auf einen setzt und dann geht das Werk in wo auch immer, Belgien runter, dann ist auf einmal kein Impfstoff mehr genau. da für die Welt. Also müssen wir uns da schon ein bisschen breiter aufstellen. Dazu kam natürlich auch noch, dass wir nicht wussten, welcher ist denn erfolgsversprechend, und wir wissen immer noch nicht, wir müssen immer noch lernen, welcher ist denn der beste Impfstoff für welche Population. Aber Sie haben nach unserem Impfstoff gefragt. Wir haben ja jetzt quasi so eine Schleife drehen müssen, weil die Immunantworten, die wir damals für MERS gesehen hatten mit dem gleichen Vektor, nicht mit diesem Vektor erreicht wurden. Und da sind wir ja nicht die Einzigen. Es gab ja mehrere Impfstoffentwickler, die jetzt entweder, einige sind ganz ausgestiegen oder gesagt haben, wir müssen unseren Impfstoff optimieren. Das läuft gerade. Also der ist, was haben wir, Februar? Der wird jetzt diesen Monat hergestellt. Und okay. Momentan ist die Timeline, dass wir so gegen Mai versuchen, wieder einzusteigen in die klinische Entwicklung.
Aber da sind Sie dann in der zweiten, automatisch in der zweiten Phase oder in der ersten Phase der klinischen Entwicklung?
Eine kombinierte 1-2. Okay. So ist es designed, also dass man das zusammen,
okay.
Das hatten wir eigentlich bei der anderen auch schon so vor, aber das hat dann nochmal andere Gründe, warum man es getrennt hat. Das war jetzt am Ende aber auch ganz gut, dass wir es so gemacht haben. Aber ich scheue mich so ein bisschen, feste Termine zu geben, weil sobald das irgendwo steht, dann kommen wieder die E-Mails, so wann kann ich anfangen, und ich möchte die Leute nicht enttäuschen. Aber wir werden das, sobald wir ready sind oder die Timelines ein bisschen zuverlässiger absehen können, werden wir das auch kommunizieren.
Wird es dann eigentlich schwieriger, Probanden zu finden, weil theoretisch ist jemand, wenn der sich jetzt hat impfen lassen mit einem anderen Impfstoff, der kommt ja für Sie dann nicht mehr in Frage. Ja, ne?
Genau. Nee, ganz genau. Das müssen wir sehen. Also das ist ja eine Frage von auch der Geschwindigkeit, wann wir wieder einsteigen können in die klinische Prüfung, und dem, wie viele Menschen geimpft werden. Weil es ist ja immer noch eine Priorisierung. Also meine Freundin hat vor kurzem mal diesen Tracker oder diese Berechner gemacht, und die kam, glaube ich, irgendwie November 2021 erst in Frage sozusagen. Also das kann man ja online berechnen.
Genau, kann man berechnen. Ich habe auch geguckt, wie viel waren noch vor mir deutschlandweit? Irgendwie 44 Millionen oder irgendwie genau. sowas so. Dann, aber ich habe das Gefühl, es wird viel schneller gehen.
Ja, das glaube ich allerdings auch.
Weil es kommen ja sehr viel, und dann gibt es halt auch ganz viele Leute, da staunt man ja, wie viel sich dann am Ende trotz allem. So ein Viertel, die werden sich nicht impfen lassen.
Genau. Das wird so sein, auf jeden Fall. Und das müssen wir dann sehen. Also wir haben ja in diesen frühen Phasen meistens junge und gesunde Menschen. Und dann muss man gucken, also wir brauchen ja gar nicht 30.000. Und das müssen wir dann sehen. Also da kann man, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig spekulieren. Wir gehen einfach Schritt für Schritt voran. Das hat uns in der Pandemie immer gut getan. Auch wenn man jetzt überlegt, es wurde ja auch schon immer gesagt, so jetzt haben wir doch zwei Impfstoffe und können wir nicht aufhören. Aber jetzt, das war zum Beispiel der Zeitpunkt vor den Varianten. Und jetzt ist man ganz dankbar, dass da noch Studien liefen, die auch zeigen konnten, diese Variante, die funktioniert nicht mehr so oder es spricht nicht mehr so gut an auf diese Impfstoffe. Und dazu kommt noch, also unser Impfstoff hat, glaube ich, noch den einen Vorteil, wir müssen sich überlegen, was ist denn so die Nische, dass der halt schon ganz viele in ganz kleinen Kindern halt auch war. Ne? Das wäre zum Beispiel ein Impfstoff, der entweder in der Kombination mit RNA oder anderen Vektorimpfstoffen gut sich aufstellen könnte. Also zum Beispiel der Ebola-Impfstoff, einer der Ebola-Impfstoffe ist eine Kombination aus halt dem Adenovirus-Impfstoff und diesem Konstrukt, dem Vektor, den wir auch benutzen. Mhm. Und der war halt schon auch in kleinen Kindern und hat ein gutes Sicherheitsprofil. Also deswegen lohnt es sich noch, auch da den Weg weiterzugehen. Und es kann natürlich sein, dass man an irgendeinem Zeitpunkt sagt, so, wir entwickeln den so weit und dann bleibt er erstmal da und dann gucken wir weiter.
Ich habe noch eine Frage vergessen. Dann ist aber wirklich Schluss. Sie müssen ja auch noch, müssen Sie heute noch arbeiten? Ja.
Ja.
Alle letzte. Das mit den Nebenwirkungen ist ja so, ist es nicht eigentlich, habe ich mir immer gedacht, wenn ich gegen Grippe geimpft werde, dann habe ich das immer richtig gespürt. Ich war abends ein bisschen so, ist das nicht eigentlich ein gutes Zeichen? Weil das Immunsystem reagiert. Das ist doch immer bei älteren Leuten, dass man dann sagt, dass die oftmals gar keine Nebenwirkungen haben, weil das Immunsystem eben nicht mehr so topfit ist.
Genau. Also diese Nebenwirkung, also ich war so ein bisschen überrascht über diese Vehemenz dieser oder die Emotionalität dieser Debatte über die Impfstoffe, weil wir klären tatsächlich genau über diese Nebenwirkungen jeden auf. Und die Studien haben ja gezeigt, dass diese Impfstoffe zum Teil 80% lokale Nebenwirkungen haben und aber auch systemische, also mit Schüttelfrost, Fieber. Keine dieser Nebenwirkungen sind nicht erwartet. Ne? Mhm. Und genau wie Sie sagen, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass der Körper sich mit dem fremden Material, in diesem Sinne der Vektor oder der Impfstoff, auseinandersetzt und Immunantworten generiert. Das ist genau das, was passieren soll. Und insofern, also da sind natürlich auch ganz viele individuelle Faktoren, die einen reagieren halt, also man kann nicht sagen, so je heftiger die Reaktion, desto besser sind die Antworten. Nee. Aber oft ist es so tatsächlich bei den Leuten zum Beispiel, die jetzt schon Covid hatten und dann geimpft worden sind, die haben sehr starke Nebenwirkungen gehabt, aber auch sehr starke Immunantworten.
Ja. Also keine Sorge davor. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich habe mich gefreut. Vielen Dank auch.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.